Wir haben ja gesehen, wie der Herr Jesus mit seinem vollkommenen Opfer uns alles getan hat, wie er auch diesen lebendigen Weg eingeweiht hat, dass wir uns von der Finsternis nicht stören lassen dürfen. Ich habe vorher noch eine Geschichte angeführt, die habe ich noch nicht zu Ende erzählt, diese Sache mit dieser Schwester. Ich hatte ein Erlebnis mit einer Schwester, und zwar, da ging es um diese Anfechtungen. Sie sagte zu mir, ich habe immer mich für mit Christus gekreuzigt gehalten, für meine Sünden. Und das hat funktioniert. Und dann war sie plötzlich sehr traurig und sagte, aber weißt du, ich habe immer meine Niederlage bekommen durch die Sorge. Der Sünde konnte ich ausweichen, aber der Sorge nicht. Und dann sagt sie plötzlich, ich habe jetzt begriffen, ich muss es wohl jetzt auch tun, dass ich mich nicht nur für die Sünde für tot halte, sondern auch für die Sorge. Ich möchte es betonen, man kann das vollkommene Opfer anwenden auf die Sünden, aber auch auf die Sorgen. Man kann die Sorge wirklich wegwerfen, indem man sich für mit Christus gekreuzigt hält, weil, ich sage es mal ehrlich, ein Toter hat auch keine Sorgen, sondern er ist völlig in Christus. Und jetzt kommen wir zu dem schwierigsten Teil. Wir wissen jetzt theoretisch, ich kann im Glauben vor Jesu Angesicht gehen. Sagt aber die Bibel in Prediger 8, Vers 3, über den König, über den Herr Jesus, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Das heißt, der Teufel, selbst wenn wir jetzt diese biblische Erkenntnis haben, wird alles tun, dass er uns vom Angesicht Jesu verscheuchen kann. Und das sind diese Wege, die, ich sag's einmal, uns dann von der Stellung in Christus, vom vollkommenen Opfer, vom Jesus wegbringen. In Jesaja 57, Vers 10 steht, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Wenn ich auf dem lebendigen Weg aus Jesaja 35, 8, durch Jesu Blut, diesen lebendigen Weg benutze, dann bleibe ich geistlich frisch. Sobald ich den menschlichen Weg gehe, mit Sorgen, mit Unglaube, wo ich einfach versuche, menschlich zu denken, dann sagt die Bibel, dann wirst du auf lange Wege geführt und die werden dich ermüden, die werden dich kaputt machen. Das möchten wir vermeiden in der Endzeit. Aber was muss ich jetzt tun, dass ich im Endeffekt vom Angesicht Jesu stehen bleiben kann? Dass ich nicht verscheucht werde? Paulus sagt seinem Lieblingsjünger, dem Timotheus, etwas sehr Erschütterndes. 1. Timotheus 4, ich lese ab 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Dann weiter in Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Er sagt mir was ganz Einfaches. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo ein Gläubiger absolut egoistisch sein darf. Und an diesem Punkt bin ich egoistisch ohne Ende. Habe Acht auf dich selbst. Wir müssen eifersüchtig darauf wachen, dass wir mit dem Herr Jesus in Ordnung sind. Da dürfen wir egoistisch sein. Und er sagt zum Timotheus, das ist das Wichtigste. Selbst die biblische Lehre kommt erst danach. Also immer das Wichtigste ist, ich bin mit ihm in Ordnung. Ich stehe vor seinem Angesicht. Jetzt sagt die Bibel, der Teufel versucht dich wegzujagen. In Jesaja 59, 1 steht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um mich zu retten, um mir zu helfen, aber eure Sünden sind es. Und vom Angesicht Jesu bleibt man stehen, wenn man ganz bewusst 1. Johannes 1, 7 bis 9 praktiziert. Ich lese uns die Stelle. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dazwischen sagt die Bibel, wer sagt, der sündigt nicht, ist ein Lügner. Sie sagt also ganz klar, wir wandeln im Licht. Geschwister, ist euch klar, warum das hier geschrieben steht? Unsere Sündenatur ist ja immer noch im Fleisch vorhanden. Keiner von uns ist so geistlich, dass diese Sündenatur nicht wirken würde. Also hat der Herr Jesus etwas gemacht. Es ist ein Geheimnis. In dem Moment, wie ich in Christus bleibe ich, indem ich einfach alles von ihm erwarte, mich, so wie es hier geschrieben steht, dauernd reinigen lasse durch sein Blut. Sobald ich diese Haltung habe, reinigt mich das Blut ununterbrochen so stark, dass ich Gemeinschaft mit ihm und seinem Vater haben darf. Die Bibel sagt, Gott ist so heilig, dass er das Böse nicht einmal sehen kann. Aber durch die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, die ich gar nicht merke, habe ich dauernd die Möglichkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt, die Gemeinschaft hängt nicht von mir ab. Wisst ihr, wenn zwei Geschwister es nicht miteinander können, geistlich, ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn es nicht klappt, dann gibt es drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich bin nicht im Licht. Zweite Möglichkeit, der andere ist nicht im Licht. Dritte Möglichkeit, wir sind beide nicht im Licht. Das heißt, wenn zwei im Lichte wandeln und in Christus bleiben und die Erlösung wie ein kleines Kind erwarten und annehmen, geschieht die Gemeinschaft automatisch. Das ist eine göttlich gewirkte Gemeinschaft, die ist wunderbar, da kann ich nichts dazu tun. Ich muss nur im Lichte wandeln. Also muss ich nur auf mich Acht haben, dass ich im Lichte bleibe, vor seinem Angesicht bleibe und dann ist die Gemeinschaft da. Und was uns halt trennt, ist das, was Jesaja 59 sagt, die Sünde, also muss ich dauernd gereinigt werden. Jetzt kommen natürlich die Gläubiger, die ehrlich sind, die sind eigentlich, soll ich mal ehrlich sein, die sind ein bisschen manchmal zu bemitleiden. Wisst ihr warum? Weil die, was ganz genau meinen, die haben einen viel größeren Kampf. Aber jetzt sagt der Jesus etwas. Wenn du wirklich im Herrn dienen willst und du willst es ganz ernst, dann merkst du irgendwann, deine Sündenatur ist ja schon noch da, trotz deiner Stellung in Christus. Wenn du nicht im Geiste wandelst, kommt die wieder. Und dann kommt der Teufel, steht in Zacharia 3, der verklagt dich. Der greift dich an, im Gewissen. Der geht auf dich los. Jetzt sagt die Bibel etwas, das hat mich tief erschüttert und hat mir geholfen, geistlich ruhig zu bleiben. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Da sagt die Bibel, der Herr Jesus hat Mitleid. Wisst ihr, der Teufel kommt, verklagt dich und die Bibel sagt, der Herr Jesus hat Mitleid. Was bewirkt es? Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Geschwister, es darf keine Situation geben in meinem Leben, wo ich nicht mit Freimütigkeit durch diesen lebendigen Weg vor Jesu Angesicht gehe und sage, Herr Jesus, guckt, mir ist schon passiert, ich habe gebetet, stille Zeit, plötzlich bin ich erschrocken. Ich habe gemerkt, du erzählst dem Herr Jesus jetzt deine Sprüchlein. Und habe plötzlich gemerkt, eigentlich was in deinem Herzen drin ist, das schüttest du nicht vor ihm aus wie Hannah in 1. Samuel. Dann habe ich aufgehört und gesagt, Herr, vergib mir. Und dann habe ich angefangen, ehrlich vor ihm zu sein und ihm alles zu sagen, auch was an Nöten da ist, in dem Vertrauen, dass er Mitleid mit mir hat. Wisst ihr, was ist das für eine Aussage? Der dreimal heilige Gott hat Mitleid mit meinen menschlichen Schwächen. Also ich habe Schwäche. Und wenn ihr ehrlich seid, habt ihr auch Schwächen. Wenn ihr denkt, ihr habt keine Schwächen, dann müsst ihr in den Spiegel gucken. Und der Spiegel für diese Dinge heißt Bibel. Und Paulus, der ja wohl der größte Gläubige war auf diesem Erdball, der gelebt hat, sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Aber an dem kann man verzweifeln. Man kann aber auch gleichzeitig was ganz anderes tun. Man geht hin und sagt, Herr Jesus, du hast Mitleid mit mir. Jetzt komme ich wie ein kleines Kind und glaube, dass, wenn ich jetzt komme, du mich reinigst, glaube, dass ich in dir bleibe, dass ich auf diesem lebendigen Weg bin, ich bin vor deinem Angesicht und meine ganze Schwäche können mich nicht mehr hindern. Wisst ihr, wenn du das machst, dann kann der Teufel dich nicht mehr angreifen. Er kann dich nur über zwei Schienen angreifen, nur zwei. Die eine ist die Sünde, die zweite ist die Sorge. Wenn du die Sünde durch dauernde Reinigung durch Jesu Blut einfach wegtust, Und wenn du hingehst und die Sorge wirklich wegtust, dich für mit Christus gekreuzigt hältst, Toter hat keine Sorge und sie wegwirfst, dann kommst du völlig zur Ruhe. Und dann kann dich der Teufel nicht angreifen. Aber jetzt kommt halt dieser mörderische Kampf, ich sag's einmal so, um der tägliche Alltag. Und wisst ihr, es können auch Dinge passieren, die dir nicht gefallen. Wisst ihr, welche Geschichte mich am meisten in der ganzen Heiligen Schrift erschüttert? Erschüttert mich mehr wie David sein Versager, alle diese Dinge. Was mich am meisten erschüttert, ist die Zerrüttung des Verhältnisses zwischen einem Paulus von Tarsus und einem Barnabas. Barnabas war der Levit aus Zypern, Sohn des Trostes, der ihn bei den Apostel eingeführt hat. Er war sein, neudeutsch sagt man, Mentor, der ihm alles getan hat. Und dann zerstreitet sie sich wegen so einem kleinen Chaot wie im Johannes Markus. Versteht ihr? Ein junger Mann, der Angst hat, der schwach ist, wegen dem zerstreitet sie sich. Und das Interessante ist, ab dem Punkt, wo die Trennung geschieht, jetzt könnte man ja sagen, jetzt ist eine Trennung geschehen, da ist etwas passiert, jetzt ist Paulus nicht mehr in Ordnung, Gott kann ihn nicht mehr benutzen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott benutzt ihn vollständig. Wisst ihr, was passiert? Barnabas verschwindet aus der Bibel. Für mich erschütternd. Barnabas verschwindet nicht nur aus der Bibel, er ist aus der Kirchengeschichte verschwunden. Du findest von Barnabas so gut wie nichts mehr. Wisst ihr, und damit ist mir klar geworden, Paulus blieb vom Angesicht Gottes und trotz so einer, ich sage mal, Trennung und trotz so einer Spannung konnte er Gott weiter dienen. Barnabas ist wohl nicht geblieben, darum verschwindet er. Ich kann es letztendlich nicht beurteilen, aber das ist der einzig logische Schluss. Und jetzt geht Paulus hin und sagt etwas, und das ist inzwischen für mich eine der wichtigsten Bibelstellen geworden in Philipper 3. Er sagt, und zwar, da geht es jetzt um die Stellung in Christus. Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wisst ihr, jetzt kommt das größte Problem von mir und ich behaupte, dass ihr das alle habt. Der Mensch, und die Bibel sagt das ganz klar in 1. Mose, ist eine lebendige Seele. Wir sind vom Seelischen geprägt und nicht vom Geistlichen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, nach meinen seelischen Eindrücken zu gehen, dann werde ich anfangen, auf die Stimme des Teufels zu hören, wie schlecht ich bin, dass der Herr jetzt mit mir nichts mehr anfangen kann, ich bin erledigt, das wird der Teufel dir einreden. Und die Seele wird das annehmen, weil die Seele ist so. Wenn du aber die Seele für mit Christus gekreuzigt hältst und die wegtust und glaubst, was geschrieben steht, das heißt, du ersetzt dein seelisches Gefühl durch Glaube. Also, wisst ihr, es kann sein, mir passiert etwas, nur ein Beispiel, völlig harmlos und trotzdem schlimm. Ich habe meinen Computer zur Reparatur gebracht. Ich habe mehrere. Und der junge Mann, der das macht, ist ein bisschen chaotisch und hat mir dann die Rechnung gegeben. Ich habe die bar bezahlt und er hat auf der Rechnung seinen Arbeitslohn nicht geschrieben. Das heißt, den hat er schwarz kassiert. Er hat von mir das Geld genommen, aber nur Rechnung gegeben über das Ersatzteil. Dann kam einfach der Herr, ganz sanft, hat mir darauf hingewiesen, du willst doch nicht auf diese Konferenz nach Österreich gehen, ohne das in Ordnung gebracht zu haben. Es ging ganz sanft. Naja, ich hatte eine Nacht, die war nicht so schön. Ich habe immer gekämpft, habe mit dem Herrn fast verhandelt. Muss ich nicht, das ist doch peinlich. Der denkt doch, ich spinne, wenn ich jetzt komme. Als der Morgen anbrach, war es für mich klar, du gehst dahin. Jetzt bin ich einfach dahin gegangen, stand der schon vor seinem Lader, hat geraucht, gell, und ich bin zu ihm hin und habe gefragt, ist alles in Ordnung? Und dann sage ich, zwei Sachen sind super, eines ist schlecht. Also ich wollte ihm sagen, er hat wunderbar repariert, das Teil tut alles wunderbar. Dann habe ich gesagt, aber ich brauche Rechnung, weil alles drauf ist. Ich muss ihn nicht einmal ausreden, sagt er zu mir, komm rein, ich lasse dir eine neue raus, weil alles drauf ist. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Seele, beinhaltet das Gefühl. Wisst ihr, was das Gefühl wert ist? Isaak fühlte Esau. Wer war es? Jakob. Und dann sagt Isaak, die Stimme ist aber die Stimme Jakobs. An der Stimme hätte er ihn erkannt, am Gefühl wurde er betrogen. Und genauso ist geistlich, die Stimme ist für uns Wort Gottes und das Gefühl ist mein seelischer Zustand. Wenn ich das glaube, dann bin ich letztendlich erledigt. Und ich habe mir etwas gemerkt. Ich weiß nicht, ob es, ich habe es schon oft erzählt, aber es ist für mich so wichtig. Wenn ich jetzt wirklich nur geistlich vorgehe und in Christus bleiben möchte, in diesem lebendigen Weg, das vollkommene Opfer annehmen will, dann weiß ich, der Teufel kann mich nur stören durch Sünde oder durch Sorge. Aber jetzt hat er noch eine Geheimwaffe. Und diese Geheimwaffe ist die Lüge. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er lügt mich an. Er hat die Eva angelogen. Er hat den David angelogen. So geschah die ganze Sündefälle. Jetzt muss ich einfach hingehen und einen Weg finden, wie ich 100% rausbekomme, wirkt jetzt der Heilige Geist oder wirkt der Teufel? Ich habe mir das ganz einfach gemerkt. Gott ist so barmherzig, er gibt uns in der Heiligen Schrift ein Mittel, das ist auch der Weg, um in Christus zu bleiben. Er sagt praktisch, der Heilige Geist ist eine Taube. Eine Taube ist so ein scheues Tier, dass nachdem die Arche gelandet ist, sie erst wegbleiben konnte, wo sie einen festen Landeplatz hatte. Also wenn irgendwas wackelig ist, konnte sie nicht da bleiben, sie musste zurückkehren. Das ist ein ganz scheues Tier. Und die Bibel sagt, als Bild, der Heilige Geist kommt über der Jesus wie eine Taube. Also das ist das Bild für den Heiligen Geist. Keusch. Und so war es auch hier bei meinem Computer. Ich habe keinen Druck gehabt. Ich habe keine Pressatmung gehabt, keine Depressionen. Sondern ganz sanft hat der Herr zu mir geredet. Ich habe gewusst, das ist die Taube. Jetzt musst du hingehen. Ich kenne aber andere Dinge, das kennt ihr sicher auch. Wenn der Teufel mich verklagt, dann passiert etwas. Dann dreht es mir schlagartig die Luft ab. Ich kriege Pressatmung. Mir presst der Brustkorb zusammen. Und jetzt habe ich einfach die Bibel ernst genommen. Ich will, so wie der Herr Jesus sagt, durch der Paulus, Galater 5,16, im Geiste wandeln. Bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Immer wenn die Taube kommt, bin ich gehorsam. Immer wenn der Geier kommt, wisst ihr, wo der Geier ist? 1. Mose 15. Abraham bringt das Opfer da. Und in dem Moment stürzen die Geier auf ihn herab. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Er scheuchte sie hinweg. Jetzt bin ich einfach hingegangen, wenn der Teufel mich verklagt. Ist mir geschehen vor vielleicht mal halbem Jahr. Eine Sache, wo ich 10 Jahre schon eigentlich mache, der Heilige Geist hat mich nie gemahnt deswegen. Plötzlich geht der Teufel hin und überfällt mich überfallartig. Mir ist die Luft weggeblieben. Ich habe Pressatmung gekriegt. Wie kannst du Gott dienen, wenn du hier so eine Haltung einnimmst? Mein Hirn hat mir gesagt, du tust das schon 10 Jahre, da hat dich nie gemahnt. Dann ist mir eingefallen, taube Geier. Dann bin ich einfach zu mir Jesus und habe gesagt, jetzt stürzt der Geier auf mich herab. Gurgel zu, Pressatmung. Dann habe ich nur Folgendes gemacht, habe gesagt, ich deklariere es vor meinem Jesus, es ist der Geier. Dann habe ich nicht mehr reagiert. Gar nicht mehr reagiert. Es ging ganz kurze Zeit, dann war alles weg. Das heißt, ich muss nur geistlich einfältig sein. Ich muss wissen, dass die Taube ganz sanft ist und der Geier mich regelrecht angreift und sich auf mich runterstürzt. Und jetzt kommt ein Problem. Ich muss halt durch den Geist des Glaubens einfach, selbst wenn ich einen Fehler mache, glauben, wenn ich zu meinem Jesus gehe und sage, Herr, ich bekenne dir diese Sünde, dass sein Blut mich völlig rein macht. Muss ich glauben? Kann ich das glauben? Ja, ich habe den Geist des Glaubens. Wenn er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, kann ich die Sorge wegwerfen? Ja, durch Glauben. Ich muss das nur tun wie ein kleines Kind und dann wird etwas ganz Einfaches passieren. Selbst wenn ich dann gefühlsmäßig völlig durchgedreht bin, wenn ich dann noch mich erinnere, dass er Mitleid mit mir hat, mit den Kämpfen, und dass er sagt, du bist jetzt mühselig beladen, du kämpfst jetzt komm zu mir, und er gibt mir Ruhe, dann brauche ich in allen meinen Kämpfen nichts anderes als der Herr Jesus allein. dann brauche ich keine Gurus, dann brauche ich keine Menschen, ich hänge mich an keine Bewegungen, ich hänge mich an keine Menschen, ich hänge mich an keine Kommentare, ich hänge mich an keine Lehren, ich hänge mich nur noch an ihn. Und dann erwarte ich, dass er die Taube fliegen lässt. Und dann komme ich zur Ruhe. Wisst ihr, und jetzt kommt etwas, das hat mich tief, tief erschüttert. Warum geht Gott hin? Warum geht der Vater im Himmel hin und beschreibt die Leiden seines Sohnes am Kreuz vor Golgatha so dramatisch? Warum? Wisst ihr, wir haben drei exakte Beschreibungen aus dem Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es natürlich auch, kommen wir gleich drauf. Wir haben drei Beschreibungen, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Ich möchte noch etwas betonen. Am Kreuz vor Golgatha, da sagt die Bibel in Offenbarung 13, Vers 8, dass es seit Grundlegung der Welt geschah, das Opfer. Das heißt, der Herr Jesus war am Kreuz vor Golgatha zwar diese 3 oder 4 Stunden, je nach Zählweise, am Kreuz gehangen, aber in Wirklichkeit war er geistlich außerhalb von Zeit und Raum. Und er hat alle Sünde vor Adam bis hin zu den Sünden, die jeder Mensch begeht, bis zu der Wiederkunft Jesu, bis zum großer weißer Thron, bis Offenbarung 20 geschieht. Er hat alle Sünder getragen. Er hat alle Flüche auf sich genommen. Er hat alle Verdammnis ausgelöscht. Er hat alles getan. Das kann man sich nicht vorstellen, was hier passiert ist. Das war so gewaltig, dass es für uns nicht mehr fassbar ist. Und jetzt geht Gott hin und zeigt uns, was hier geschehen ist. Das macht ja Gott nicht, um uns das mitzuteilen, sondern es hat einen geistlichen Sinn, dass ich verstehe. Jetzt habe ich drei Beschreibungen, was hier in diesem Kreuz geschah. Erstes ist Psalm 22. Das ist der berühmte Psalm, wo gleich beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Psalm 22 werden die geistlichen Leiden Jesu gezeigt, die Trennung von Gott. Im Psalm 69, da sagt er, die Wasser gehen wir bis an die Seele. Da werden die seelischen Kämpfe gezeigt, die seelischen Leiden, die er hatte am Kreuz. Und wir dürfen nicht vergessen, er sagt dann ganz klar, Hunde von Basan greifen mich an. Alle Finsternismächte haben ihn angegriffen. Das heißt, er weiß ganz genau, was passiert, wenn ich in seelischer Not bin und die Finsternismächte greifen mich an. Und das Dritte, das körperliche Leiden, Jesaja 53, wo er zerschlagen wurde und körperlich leiden musste. Und die Bibel sagt, er wurde so ausgepeitscht zum Beispiel, dass er nicht mehr aussah wie ein Mensch. Wieso müsst ihr euch das vorstellen? Das können wir uns eigentlich schwer vorstellen. Wir kennen ja solche Foltermethoden nicht, wie die Römer hatten. Die hatten Peitschen mit Eisenstücke drin und Knochen drin und die haben dich ausgepeitscht. Die meisten sind gar nicht mehr, oder nicht die meisten, aber viele sind gar nicht mehr gekreuzigt worden, weil sie die Geißelung gar nicht überlebt haben. Also ich habe einmal Darstellung geistliche Leiden, dann habe ich die seelische Leiden und die körperlichen. Psalm 22, Psalm 69, Jesaja 53. Jetzt muss ich mir klar sein, wenn er Mitleid mit mir hat, dann weiß er ja, was bei mir ist. Wenn er jetzt einmal hinguckt, Psalm 22, hier ist ein entscheidender Punkt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn der Teufel dich angreift und sagt, Jetzt hast du alles kaputt gemacht, jetzt will Gott dich nicht mehr. Kennt ihr das? Ich kenne sensible Leute, die sagen das. Der Jesus kennt das. Er hat es im Kreuz vor Golgatha getragen. Ich kann jetzt kommen und sagen, Herr, du hast es erlebt, hab Mitleid mit mir. Ich empfinde jetzt so. Und jetzt komme ich in kindlichem Glauben und glaube, dass durch dein Blut ich vor deinem Angesicht stehe und dass ich hier nicht verworfen bin. Das ist gigantisch. Er hat es erlebt. Er versteht mich vollständig. Ich kann jetzt kommen und sagen, du hast Mitleid. Jetzt kommt wieder der Teufel und sagt, ja, er hat zwar Mitleid mit dir, aber du hast kein Recht mehr zu kommen. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühsel und beladen seid. Das ist sogar ein Befehl. Ich kann dann beten und sagen, Jesus, du hast sogar befohlen, dass ich komme. Ich komme wie ein kleines Kind. Dann hört die Erfechtung sofort auf. Wenn man weitergeht, Vers 7 bis 9. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien. Der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Wisst ihr, das sind dann oft Folgen der Sünde, wenn dir ein Fehler begeht. wenn du einen Fehler begehst, dass du dann auch in den Augen der anderen, so wie es mir auch ging, mein Chef hat zu mir mal gesagt, du bist auch nicht besser wie wir, guck mal her, das ist doch das wieder passiert. Wisst ihr, wenn dann die Folge der Sünde kommt und die Leute mich praktisch verspotten oder sagen, du, was bist denn du für ein frommer Spinner? Dann weiß ich, der Jesus hat es am Kreuz vor Golgatha getragen. Ich darf mich nie an der seelischen Situation aufhalten. Ich muss immer mit meiner seelischen Situation zu ihm kommen, auch mit meiner geistlichen Situation, auch mit meiner körperlichen. Ich komme zu ihm und sage, du hast Mitleid mit mir. 17. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Also wenn einer weiß, was es heißt, wenn dich die Finsternismächte angreifen, dann der Herr Jesus. Du musst nur kommen durch diesen lebendigen Weg und sagen, Herr, du kennst das alles, du hast Mitleid mit mir, du sagst, ich soll kommen, ich bin gehorsam, ich komme wie ein kleines Kind, nimm dein Blut in Anspruch und glaub, jetzt muss ich halt glauben, glaub, dass dann alles wieder ist, wie wenn nichts geschehen wäre. Ich zeige nachher gleich, wie das der Paulus praktisch als Normalzustand zeigt. Psalm 69, zweiter Vers. Ich mache jetzt nur einen Abriss, weil das wäre zu weit. Hilf mir, oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Und dann geht er so weit, dass er sagt, ich bin versunken in tiefem Schlamm. Ich habe keinen Stand, ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Flut überströmt mich. Wasser, unter anderem das Völkermeer, Bild für Menschen. Wenn du seelisch den Eindruck hast, ich versinke im Schlamm in meiner eigenen Unfähigkeit, in meiner Unentschiedenheit, dass ich einfach nicht weitergehen kann und nicht so bin, wie der Herr wollte. Und wenn du dann siehst, wie Menschen dann dich angehen und dich Menschen quälen, dass das Wasser über dich geht, dann musst du einfach wissen, auch Vers 5 gehört dir dazu, wo die Bibel sagt, sie hassen mich ohne Ursache, dass du einfach weißt, der Jesus hat das alles erlebt. Der Jesus sagte mal in dem Psalm, ich soll das bezahlen, was ich gar nicht geraubt habe. Versteht ihr? Der Teufel verklagt ihn. Das ist nicht in Ordnung. Und der Jesus versteht das. Und wenn er das versteht, dann kann ich als kleiner Mensch kommen, flieh zu meinem Jesus und lade das ab und sag, du siehst, wie ich verklagt werde. Du siehst jetzt, was ich selber in meiner Seele empfinde. Du hast Mitleid mit mir. Ich glaube, dass ich jetzt zu dir kommen darf und jetzt erwarte ich, dass ich neu vor deinem Angesicht stehe. Gereinigt durch dein Blut und das alles ist, wie nichts wäre. Mein Gefühl werfe ich weg, weil das Gefühl nicht gilt, sondern das, was geschrieben steht. Wenn man so kommt, dann hört die Erfechtung sofort auf. 69,9. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Wisst ihr, wenn das passiert, dass ich einsam werde, du kannst Wege gehen, geistlich, wo du einsam wirst, wo die anderen dich nicht versteht. Du hast die Überzeugung und du musst es tun, du musst geistlich so vorwärts gehen. Die anderen verstehe dich nicht mehr. Wisst ihr, wo ich zum Glauben kam, ich hatte einen Kassier, mit dem hatte ich ein sehr gutes menschliches Verhältnis. Er war ein sehr wilder, ich möchte fast sagen, ganz wilder Hund. War älter wie ich. Und als ich dann zum Glauben kam, habe ich natürlich den Herr Jesus bezeugt, da in der Firma, in der Bank. Und wenn mir dann ein Fehler passiert ist, dann hat er mir gesungen. Wisst ihr, was er mir gesungen hat? Über den Wolken. Er wollte sagen, guck her, du bist wieder in deiner geistlichen Welt. Guck drum, marschieren Schrott. Wisst ihr, wenn die Menschen dich nicht mehr verstehen. Er hat zu mir mal gesagt, weißt du, Karl Hermann, ich habe es jetzt erkannt. Du warst in der Welt der Schlimmste, jetzt bist du bei den Frommen der Schlimmste. Er hat wörtlich zu mir gesagt, wenn du so weitermachst in dieser Bank, dann müssen wir das Schild Landesgirokasse abhängen und müssen Himmelreichsaal drüber hängen. Also, das hat er mich immer verspottet. Weißt du, wenn die Menschen dich verspottet, wenn die Menschen dich angehen, er kennt das alles. Du brauchst dich da nicht wehren und dem eine drüber hauen. Das wäre meine Seele. Ich hätte ihm dann am liebsten eine drüber gehauen. Und dann hat mir der Herr gezeigt, du musst nach der Taube gehen. Du musst in Christus bleiben. Eines Tages hat er mich so radikal angegangen, dass ich ihm wirklich eine drüber gehauen habe. Da ging mir der Gaul durch. Sofort kam die Taube, der Heilige Geist, hat mir im Gewissen ein schlechtes Gewissen gemacht. Da bin ich in der Keller von der Bank, das war mein Gebetsraum, der Keller. Dann habe ich mich mit dem Anzug niedergekniet. Du musst immer hinterher die Hose putzen, dass keiner gesehen hat, was du gemacht hast. Dann habe ich niedergekniet, habe gesagt, Herr Jesus, und ich wusste ja jetzt, was die Bibel sagt. Ihr kennt doch alle Jesaja 9, 5 und 6. Er ist der Friedefürst. Da habe ich nur gebetet, sei du Friedefürst zwischen mir und ihm. Also ich ging jetzt bewusst vors Angesicht Jesu, da bin ich raufgekommen. Plötzlich war ich ganz frei, ganz entspannt. Ich hatte plötzlich die seelische Spannkraft, mich zu entschuldigen. Bin ich zu ihm rein, man hätte jetzt streiten können, hätte ich mich entschuldigen müssen oder er? Also er zuerst, aber ich habe ihm eine drüber gehauen. Also bin ich gekommen, habe gesagt, da hat Walter Richard geheißen, habe gesagt, Walter Richard, ich entschuldige mich, war nicht sauber, ich habe dir eine geknallt. Dann ist was passiert, ich habe es nie mehr erlebt. Dann hat dieser gewaltige Mensch, der von niemand aufzuhalten war, also er hatte mal zu mir gesagt, weißt du, der, heute würde man sagen, der Dorfpolizist, das ist der, der die Strafzettel schreibt, das ist ja kein Polizist, sondern nur ein Beamter, der hat mir einen Strafzettel angehängt. Sagt er, jetzt warte ich auf ihn. Die Stunde wird kommen, wo ich ihn irgendwo bei Nacht allein erwische. Und dann passiert, so war ein Mann. Also wenn jemand wirklich ein Mann im tiefsten Sinne des Wortes war, dann er. Hat einmal ihre Wirtschaft aus lauter Wut einen Tisch aus der Verankerung rausgerissen. Und plötzlich steht der Mann, der war 5 Köpfe größer wie ich, steht der vor mir und beginnt zu würgen, nachdem ich mich entschuldigt hatte, und sagt, ich entschuldige mich auch. Dann ist seine Tochter in große Nöte gekommen. Uneheliches Kind, abgehaut. Ich habe ihm dann gesagt, ich bete für dich. Dann kam dieser Mann zu mir und sagte, Karl Hermann, glaubensmäßig, wenn du mal was für Anfänger hast, dann sag es mir. Wisst ihr, das ist die Taube. Hätte ich auf der Geier gehört, hätte ich ihm jedes Mal eine drüber geknallt. Wir können es uns leisten, wenn uns jemand auf die linke Wange schlägt, ihm die rechte hinzuhalten, weil der Herr Jesus mich versteht. Wo schütte ich mein Herz aus? Ich schütte mein Herz nicht in der Wut beim anderen aus, was er mir angetan hat, sondern ich schütte mein Herz wie die Hanna in 1. Samuel 1 beim Herr Jesus aus. Und dann bleibe ich vor seinem Angesicht, bleibe ich in Christus und ich gehe hin und mache das aus einem ganz einfachen Grund, weil ich weiß, dass er mich versteht. Vers 15, reiß mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen und aus den Wassertiefen. Ich muss nur wie ein kleines Kind erwarten, dass er mich vollständig rettet. Wisst ihr, die größte Situation, wo ich gerettet werde, im Hebräischen gibt es zwei Worte und im Griechischen auch, im Hebräischen gibt es zwei Worte für Rettung. Retten heißt Yasha. Da kommt Jeshua her, Jesus, der Name der Ritter. Und da gibt es ein Wort, das heißt Nazal. Und das meint immer, er rettet mich aus der Not. Also geht es nicht um die Tatsache, dass ich in den Himmel komme, gerettet zu werden, sondern ich bin im Elend. Und er rettet mich und da steht Nazal. Und das steht hier in Vers 15. Das heißt, ich kann erwarten, dass er mich, egal was für eine Not ich bin, rausrettet. Wisst ihr warum? Er hat am Kreuz vor Golgatha jede Not getragen. Er kennt jede Not. Die Bibel sagt, er wurde versucht, genau wie wir. Allerdings ohne Sünde. Er hat keine Sündernatur. Aber hat das alles erlebt, bis ins Tiefste. Und was hat er auch erlebt? Wenn du Psalm 22 zum Beispiel liest, er hat die Sünde erlebt. Aber nicht selber. Sondern er hat erlebt, wie die Sünde wirkt, weil sie auf ihn gelegt wurde. Und weil er sie bezahlen musste. Weil er aber keine Sünde hatte und alle Sünde bezahlt hat mit seinem Blut, konnte er auferstehen. Hätte er eine Sünde gehabt und hätte er eine Sünde nicht bezahlt, hätte er nicht auferstehen können. Die Auferstehung ist der Beweis, dass er alles bezahlt hat. Aber er kennt auch die Sünde. Er kennt alles, was sich in meiner Seele hier abspielt. Vers 20, du weißt um meine Schmach, meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind vor dir, die Schmach hat mein Herz gebrochen, ich bin elend, ich wartete auf Mitleid und da war keines. Sind wir doch ehrlich. Wenn es uns doch dreckig geht oder wir etwas getan haben nach dem Reich Gottes, dann haben wir immer die Erwartung, dass man Mitleid mit uns hat, dass man uns lobt, dass man sagt, oh, guck mal her. Wisst ihr, und was ist meistens der Fall? Gerade das Gegenteil. Kennen wir doch alle, oder? Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt beleidigt sein? Soll ich frustriert sein mit den Leuten? Oder soll ich zum Herrn Jesus gehen und sagen, du hast es erlebt, Psalm 69. Ich habe mir in meiner Bibel dick drüber geschrieben, bei Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu am Kreuz. Bei 69 habe ich drüber geschrieben, die seelischen Leiden Jesu am Kreuz. Und bei Jesaja 53, die körperlichen Leiden am Kreuz. Ich gehe zu ihm, lad ab und dann passiert was Wunderbares, dann ist meine Seele frei. Ich bin vor seinem Angesicht. Es kann nichts mehr passieren. Ich bin sofort wieder mit ihm in Ordnung und kann sofort weiterhin auf diesem geistlichen Weg gehen, kann das vollkommene Opfer in Anspruch nehmen, kann gereinigt sein. Und dann kommt eben das Problem, dann geht es an den Körper. Wisst ihr, ich habe ein Problem gehabt. Ich war bis ich, na, ich weiß das Jahr nicht genau, aber ich glaube bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich nie krankgeschrieben. Und als dann die Krankheiten kamen, und die Bibel sagt, es kommen Tage, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Wenn plötzlich Nöte kommen, auch körperlich. Das hat nicht nur meine seelischen und geistlichen Leiden getragen, er hat auch meine Krankheiten getragen. Jesaja 53,4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. In Matthäus 8,17 sagt die Bibel, diese Bibelstelle ist durch den irdischen Heilungsdienst Jesu erfüllt. Das heißt, es bedeutet nicht, dass ich jetzt so, wie ich zum Beispiel Sündervergebung in Anspruch nehmen kann, Krankenheilung in Anspruch nehmen kann. Das kennt die Bibel nicht. Sie sagt, so geht's nicht, gell? Aber sie sagt klipp und klar, er hat sie getragen. Das heißt, er weiß, was Krankheit ist. Ich kann mit dem größten Elend zu ihm kommen und sagen, du verstehst mich. Jetzt habe ich plötzlich die Tatsache, ich habe eine Person in diesem Universum, das ist der Sohn des lebendigen Gottes, der die gleiche Gottheit hat wie Gott der Vater, der das ganze Universum so in der Hand trägt, das kann man sich nicht vorstellen. Millionen von Menschen beten in einer Sekunde und er hört alle. Das ist eine Dimension, die können wir uns nicht vorstellen. Und dieser gewaltige Erlöser versteht mich. Der kennt meine Seele, mein Geist, mein Körper. Der weiß genau, was ich abspielt. Ich kann zu ihm kommen und sagen, Herr, du verstehst mich, du hast jetzt auch Mitleid mit mir, hilf mir. Und da muss ich einfach vertrauen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er keine Fehler macht. Meine Frau, die kuriert mich schon manchmal. Sie ist manchmal mein geistlicher Arzt. Ich hatte ja mal Spondylolisthitis, das ist eine Rückgratentzündung, da wirst du entweder querschnittsgelähmt oder bist du tot, eins von beiden. Und zwar relativ schnell tot. Und der Herr hat Gnade gegeben, es wurde geheilt. Ich lag allerdings fast 9 Monate wie ein Brett flach. Wenn ich dann schon gejammert habe, oder, oh, meinst du, das sei was Schlimmes, kennt ihr das? Männer sind ja wehleidiger wie Frauen. Aber da können wir nichts dafür, weil wir müssen nicht die Kinder bekommen. Von daher hat Gott das alles weise gemacht. Und ich jammere dann über diese Dinge, dann sagt meine Frau zu mir, du predigst doch immer, jeder stirbt am Wille Gottes. Warum jammerst du jetzt? Du sagst doch immer, jeder stirbt am Wille Gottes. Und sie hat recht. Wisst ihr, ich kann zu meinem Jesus gehen und sagen, ich bin dein Sklave, mach mit mir, was du willst. Aber du siehst jetzt mein Elend, du siehst meinen Kampf, du siehst meine Schmerzen. Du hast sie getragen am Kreuz vor Golgatha. Erbarme dich. Ist doch herrlich. Ich habe eine Person, die mich vollständig nach Geist, Seele und Leib versteht. Ich war früher Skirennläufer. Im Sommer habe ich Fußball gespielt. Und durch das habe ich einen 3 cm kürzeren Fuß und 5 cm Wirbelsäulenverkürzung. Und ich habe mir schon gedacht, es ist so ekelhaft, wenn ich ins Freibad gehe oder ins Schwimmbad. Ich muss auf der Zehenspitze laufen mit dem rechten Fuß. Und da fällt halt einfach ein Stück. Und ich habe schon gedacht, ja, es wäre doch schön, wenn du das nicht hättest. Er versteht das. Ich brauche das. Versteht ihr? Ich brauche das. Das ist für mich notwendig. Er hat es zugelassen. Er versteht es. Und da kommt 1. Korinther 10, 13. Er wird nie eine Anfechtung zulassen, die über meine Kraft geht. Das ist eine Zusage, die ist 100%. Er kontrolliert alles. Das ist doch wunderbar. Wenn man dann weitergeht, Matthäus 26, Vers 49. Wenn du das siehst, sogleich trat er zu Jesus, Judas, und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und der Jesus sagt, Freund, sag, verrätst du mich? Er verrät ihn mit einem Kuss. Er kennt die Heuchelei. Wenn du völlig verkannt wirst und die Bibel sagt, dass das Normalzustand ist, auch bei den Menschen, und sie beginnen mit dir mit Heuchelei umzugehen, reg dich nicht auf. Du brauchst nicht zurückschlagen. Du kannst nur wie ein kleines Kind durch diesen lebendigen Weg zum Jesus gehen. Er versteht es, lad es ab. Du brauchst nicht kämpfen. Er wird für dich kämpfen und du wirst stille sein. So steht es in 2. Mose 14, 14. Du brauchst nicht kämpfen. Er regelt das alles für dich. Hanna hat nur ihr Herz ausgeschüttet vom dreimal heiligen Gott. Was hat Gott getan? Er hat ihre Widersacherin, die Peninna, zu Schanden werden lassen. Du brauchst nicht einmal beten, dass der, der böse zu dir ist oder heuchelt, dass der zu Schande wird. Du musst nur beim Herr Jesus abladen und der wird für dich kämpfen. Ist das nicht herrlich? Ich habe kein Problem mehr. Ich kann völlig ruhig leben in ihm. 67. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche. Saget Weissage. Er kennt es, wenn man gedemütigt wird. Kennt ihr das, dass man gedemütigt wird? Wisst ihr, die Menschen sind gnadenlos, vor allem die Kinder schon in der Schule. Wenn sie eine Schwachstelle bei dir sehen, die nutzen sie aus. Die hauen sie dir rein, gnadenlos. Bei uns in Albstadt, da ist so, das war früher eine kleine Stadt mit 17.000 Einwohnern und die ist sehr bürgerlich. Da hat es ganz viele Leute, die haben einen Spitznamen. Da gab es eine Frau, die war inzwischen über 60, 70, und man hat von der bloß gesagt, das ist die Rakete-Lilli. Die hat Lilli geheißen. Die konnte in der Schule einmal das Wort Rakete nicht sagen und hat Rakete gelesen. Und von dem Moment an war sie die Rakete-Lilli. Sie hat es nie mehr losbekommen. Ich weiß nicht, was die Frau empfunden hat. Wenn man von ihr geredet hat, hat man immer das gesagt, was sie als Kind in der Schule einen Fehler gemacht hat. Ein Fehler hat ihren Spitznamen bereitet. Weißt du, wenn du gelästert, wenn du verkannt wirst, wenn du verspottet wirst, wenn man dir so etwas macht, er hat es viel schlimmer erlebt. Du brauchst dich überhaupt nicht aufregen. Weißt du, ich bin von relativ kleiner Körpergröße, hat auch mit dem Unfall zu tun. Ich war in einer russlanddeutschen Gemeinde und da kommt ein Bruder, der steht 10 Meter vor mir weg, guckt mich immer an. Und irgendwann fragst du dann mal, was ist denn? Du, sagt er, bist der Kaufmann. Ich sage, ja. Schüttelt der Kopf. Ich sage, was ist denn? Du bist der Kaufmann. Schüttelt wieder der Kopf. Und ich sage, sag doch, was ist los? Und dann sagt er, ich höre deine Predigten. Ich habe immer geglaubt. Von der Stimme, von der Botschaft her, das ist so ein Mann. Und dann sagt er wörtlich zu mir, jetzt steht hier so ein Männlein. Spielt das eine Rolle? Spielt doch keine Rolle. Wisst ihr, es ist völlig egal. Gott hat alles so gemacht. Er hat dich maßgeschneidert. Hat dir in Christus eine Berufung gegeben. Ein vollkommenes Opfer, das auf dich maßgeschneidert ist. Dein Maß des Glaubens, deine Gnadegabe. Dass du Gott dienen kannst. Du brauchst dich nie mehr an dem aufhalten, was Menschen tun. Und du kannst noch so verkannt werden. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist egal. Auch die zwei Räuber am Kreuz. Der eine bekehrt sich ja, aber der andere sagt, andere hast du gerettet, rette dich selbst. Wenn du völlig verkannt wirst, spielt keine Rolle. Jetzt kommen wir zum Paulus. Was hat das jetzt mit der Stellung in Christus zu tun? Was hat das mit dem zu tun, dass ich auf diesem lebendigen Weg bleibe, nicht vom Angesicht Jesu nicht verscheuchen lasse? Paulus sagt etwas, das hat mich tief erschüttert. Wieder Philipper 3, ich lese die Stelle nochmals. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ist euch das klar? Egal, was irgendeiner von uns in der Vergangenheit für einen Fehler begangen hat. Wenn ich zu meinem Jesus komme, mich reinigen lasse durch sein Blut von diesen Fehlern, von diesen Sünden, egal was Fehlentscheidungen sind, dann bin ich, wie der Paulus sagt, was sagt er denn? Ich vergesse, was da hinten ist. Das Beispiel geht mir nicht aus dem Kopf, ich habe es bestimmt schon 1000 Mal erklärt. David war ein Mörder, ein Ehebrecher. Er hätte nach dem mosaischen Gesetz getötet werden müssen. Also David hätte nicht begnadigt werden dürfen. Lest 3. Mose. Nathan kommt zu ihm, er bekennt seine Sünde und Gott sagt, es ist dir vergeben. Warum ist das geschehen? David betet in seiner Verzweiflung ob seinem Elend, der 51. Psalm, und schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Entschuldigung, nicht mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er gefühlt. Er fühlte sich völlig verlassen, wie der Herr Jesus am Kreuz vor Gott. Er sagt ja, er war erledigt. Also er hat das, was der Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er gefühlt in der Seele. Und dann betet er der 51. Psalm und sagt: sei mir gnädig. Da steht im Hebräischen das Wort Chesed, das heißt Bundesgnade, also das vollkommene Opfer. Und dann geht er hin und sagt: entsündige mich mit Isop. Das war das Büschel, das mir ins Blut getaucht hat, um beim Passamal das Blut zu streichen. Also er schreit praktisch, ohne es zu wissen, nach dem Blut Jesu, das ja außerhalb von Zeit und Raum rückwärts gilt, als er beim David angewendet werden konnte. Und damit schreit er nach der Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich lese euch die Stelle, weil die Stelle, die muss man auswendig kennen. Wenn der Teufel dich verklagt und du kommst zum Herrn Jesus und lässt dich reinigen durch sein Blut, dann sagt die Bibel etwas, das ist so erschütternd, in 1. Könige 14, Vers 8. Er sagt zum anderen König: weil du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was in meinen Augen recht ist. Entschuldigung. War der Ehebruch recht? War der Mord am Uriah recht? Und jetzt siehst du etwas, das macht Gott, dass wir es in der Bildersprache verstehen. Er zeigt, nachdem David nach Isop schreit, nach der Reinigung durch Jesu Blut, macht ihn Gott so, dass alle Fehler der Vergangenheit so ausgelöscht sind, dass Gott über der David sagt, er hat nie etwas getan, was nicht in Ordnung war. Schon brutal. Da siehst du, wie das Opfer Jesu, das kostbare und teure Blut wirkt. Das heißt, es gibt kein Versagen, durch das ich mich aufhalten lassen kann. Ich darf mich nie vom Angesicht Jesu wegwenden, egal was passiert. Ich gehe zu ihm hin, egal was der Teufel tut. Er wird mich anklagen, er wird mich verklagen, er wird mir ein schlechtes Gewissen machen. Er macht mir alles Mögliche, nur um mich wegzujagen vom Angesicht Jesu. Nur um mich von diesem lebendigen Weg wegzubringen, auf die langen Wege, wo er mich quälen kann. Jetzt sagt Paulus was ganz Einfaches. Er erklärt im Neuen Testament, was alttestamentlich passiert ist. Er sagt: ich vergesse, was da hinten ist. Ist vorbei. Paulus sagt: ich bin der schlechteste Gläubige, ich habe die Gläubigen verfolgt. Es war vorbei. Es war, wie wenn Paulus nie bei der Steinigung beim Stephanus dabei gewesen wäre. Es war, wie wenn er nie verantwortlich gewesen wäre, dass Gläubige sterben mussten. Das heißt, Gott löscht es so aus, dass Paulus sagen kann: ich vergesse, was da hinten ist. Und Geschwister, wenn du in Christus bleibst und in diesem lebendigen Weg vom Angesicht Jesu, dann muss etwas klar sein. Du gehst zum Herrn Jesu und nimmst sein Blut in Anspruch, dann ist das, was vorher war, spurlos verschwunden. Micha 7 versinkt in die Tiefen des Meeres. Schweck. Und jetzt sagt Paulus: jetzt strecke ich mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt kann ich vorwärts gehen, wie ich ganz neu anfangen würde. Wie wenn ich frisch bekehrt wäre in der Sekunde. So kann ich vorwärts gehen. Ist doch herrlich. Da ist doch Hoffnung. Da kommt Hoffnung in das Herz hinein. Und der einzige Punkt, wo das kaputt geht oder nicht funktioniert, ist, wenn ich mich vor seinem Angesicht verscheuchen lasse. Wenn ich nicht mehr in Christus bleibe, nicht mehr von ihm alles erwarte, nicht mehr auf diesem lebendigen Weg bin und nicht mehr letztendlich glaube, dass der Herr Jesus das ernst meint, wenn er sagt: kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich lese uns nochmals Hebräer 4, aber nicht 15, sondern ab 14. Und das ist eine der erschütterndsten Begebenheiten, was hier die Bibel sagt. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, da hat er den Weg gemacht. Jesaja 35, da ist die Schneise geschlagen worden. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jetzt sagt die Bibel, wenn du glaubst, dass er diese Schneise geschlagen hat, in den Himmel gegangen ist, wenn du glaubst, dass er ein hoher Priester ist, der alles geregelt hat durch sein vollkommenes Opfer, und er hat sich gesetzt, es ist alles geregelt, und du das im kindlichen Glauben annimmst und freimütig kommst zum Thron der Gnade. Wisst ihr, wenn ich die Augen zumache und sage, Herr Jesus, stehe ich vor dem Thron der Gnade, durch diese lebendige Wege, stehe ich vor seinem Angesicht, durch diese lebendige Verbindung, Epheser 2,6, dann sagt er, dann bekommst du Hilfe. Und zwar rechtzeitig. Das heißt, dann greift er ein. Da steht aber im Griechischen Kairos. Das heißt, er bestimmte Zeitpunkt. Aber du kannst 100% sicher sein, er wird eingreifen. Wenn du 100% sicher bist, dass er dich immer versteht, egal was Geist, Seele oder Leib betrifft, wenn er wirklich mit dir diesen Weg geht und du vor seinem Angesicht bleibst, dann ist auch die Liebe zum Herrn Jesus da, weil dann hast du ja ihn, er ist das Wichtigste, was du hast. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, Römer 8,28. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Da steht im Griechischen mitwirken. Das heißt, in dem Moment kannst du sicher sein, wenn du vor seinem Angesicht stehen bleibst, dass alles, was in deinem Leben passiert, nur zu deinem Besten ist. Du kannst an nichts Schaden nehmen. Gott kontrolliert deine Erfechtung. Gott kontrolliert deinen Geist. Gott kontrolliert deine Seele. Gott kontrolliert auch deinen Körper. Er nimmt die Krankheit weg, wenn er will. Er lässt die Krankheit, wenn du sie brauchst. Er macht aber alles perfekt. Er macht keine Fehler. Du kannst völlig befreit leben. Ohne Angst, ohne Sorge. Ohne irgendetwas. Du kannst dich freuen wie ein kleines Kind. Aber es gibt ein Problem. Du musst es einfach glauben, dass es so ist. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Punkt. Es gibt keine Ausrede mehr, dass wir es nicht glauben können, weil die Bibel sagt, du hast mit der Errettung, mit der Wiedergeburt den Geist des Glaubens bekommen. Ich habe keine Ausrede. Ich muss einfach glauben. Wisst ihr, und wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, dann bin ich ja der glücklichste Mensch auf Erden, dann kann mich ja nichts mehr bremsen. Dann kann ich ja ihm dienen. Dann sind meine Fehler ja irrelevant, die spielen keine Rolle mehr. Er macht alles gut. Wisst ihr, dann ist das keine Theorie, dann wird das Praxis. Aber es funktioniert halt nur auf diesem lebendigen Weg, nur in Christus. Sonst funktioniert es nicht. Sobald ich im Glaube, ich muss nur im kindlichen Glaube das annehmen. Fertig. Ich habe mich daran gewöhnen müssen, dass wenn ich anfange und sage, Herr Jesus, und ich bete, dass mir dann klar ist, in dem Moment gehe ich mit meinem Geist durch alle Himmel hindurch bis ins Allerheiligste zum Herr Jesus und stehe vor seinem Angesicht. Wenn du das glaubst, betest du anders. Dann erwartest du andere Dinge, dann erwartest du alles. Und wenn du das tust, Gott, Hebräer 11, ehrt den Glauben. Er sagt dir in Hebräer 11, 6 nur eins, er will, dass du glaubst. In dem Moment, wie du gehorsam bist und kindlicher Glaube, das vollkommene Opfer für dich annimmst, dann bleibst du auf diesem heiligen Weg. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt für unser Thema. Dann wird er dich auch in der Endzeit nie zu Fall bringen können. Das kann noch so schlimm werden, er wird dich nicht zu Fall bringen. Der Herr Jesus sagt was, und mit dem möchte ich auch schließen, den zweiten Teil. Er sagt was Wunderbares in Johannes 14, und das ist ein ganz zentraler Punkt, Vers 30. Es kommt der Fürst dieser Welt, der Teufel, der Antichrist, die kommen alle, der antichristliche Geist ist da. Und dann sagt er was ganz Einfaches. In mir hat er nichts. Auf diesem lebendigen Weg, ihr könnt euch erinnern, Jesaja 35, 8, gibt es keinen Löwen, das ist der Teufel nicht. Da gibt es keine Raubtiere, keine Dämonen, keine Finsternismächte. Ich habe einen Bereich, wo ich in kindlichem Glaube, wie ein Raum, wo ich hineingehen kann, wo die Finsternis keinerlei Macht über mich hat. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wo auch meine eigene Seele keine Macht mehr über mich hat. Wo ich völlig frei bin. Ich bin sogar von mir selber bewahrt. Und das ist manchmal auch wichtig, dass man vor sich selber bewahrt wird. Was kann denn ein Mensch noch eigentlich empfinde als eine brennende Liebe zum Herrn Jesus, dass er sagt, das hast du alles für mich getan. Das hast du mit deinem Opfer getan. Du hast es mir geschenkt. Es ist in mir drin. Ich muss jetzt nur noch wie ein kleines Kind glauben. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an für dieses große, vollkommene Opfer, was du getan hast. Dass du Wohnung gemacht hast in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Dass die Taube bei uns gelandet ist. dass du uns aus der ganzen Einflusssphäre der Finsternis herausgerissen hast. Und dass du alles das, was wir erleben, wirklich noch am Geist erlebt hast, noch der Seele erlebt hast, noch am Körper erlebt hast. Du verstehst uns und du sagst, komm, dass wir kommen dürfen mit unserem ganzen Elend, erwarten dürfen, dass du Mitleid hast und dass du alles gut machst, wie bei mir David, dass wir sagen können, ich vergesse, was da hinten ist, dass wir jetzt vorwärts gehen können. Jetzt gibt das unsere kleine Gehirne, unsere kleine menschliche Empfindungssphäre endlich begreift, dass dein vollkommenes Opfer das einzige ist, was wir brauchen und dass du allein das alles tun wirst, dass dann wir Menschen sind, wie auf dem Berg der Verklärung, wenn es letztendlich darum geht, dass wir sagen können, wir sehen nichts mehr als Jesus allein. Amen. Amen.